Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich wieder eine allseits beliebte Interviewfolge mit niemand Geringeren als Peter Stelzhammer. Peter Stelzhammer, den kenne ich schon, hätte ich vorher gesagt Jahrzehnte, aber viel wird nicht fehlen, ist eine Fixgröße Tiroler und sowas Tiefstapel, nein, am weltweiten IT, im IT-Universum. Und ich sehe da ein paar Zitate. Einerseits, ist Antivirus wirklich tot oder KI ist der Albtraum aller Hacker? Also schauen wir mal, was da auf uns zukommt und wer dann wem da welchen Hackern und welchen Kriminellen Tür und Tor öffnet. Der Peter wird Licht ins Dunkel bringen und vor allem, was er mit seiner Firma macht. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Schauen wir, ob ich da ein paar Lichter ins Dunkle bringen kann, weil die Welt im Cybercrime ist ja wirklich sehr dunkel und spielt sich meistens etwas unterirdisch ab. Aber ja, die KI macht es möglich, einerseits um den Hackern das Leben schwer zu machen, aber andererseits auch um den Hackern das Leben leichter zu machen.
Ja, genau. Das ist ja jede Medaille hat zwei Seiten, gell?
Ja, genau.
Spannende Welt. Bin so gespannt. Also in letzter Zeit dreht sich ja fast jedes Interview dann irgendwann dann doch wieder um KI. Habe ich schon Zuschriften gekriegt, ich soll mal eine KI-Folge machen. Das kommt dann einmal. Heute soll es nicht so sein, dass die KI da uns in Geiselhaft nimmt, aber wir werden sicher streifen. Ja. Peter, du hast ja die AV Comparatives mitgegründet vor relativ langer Zeit, gell? Wann war das?
Es ist jetzt so knapp über 20 Jahre her.
Ja, unglaublich. Und jetzt für mich als jemand, der sagt, Virenschutz ist nicht sexy, der muss einfach nur funktionieren.
Ich bin da vollkommen recht. Du sollst den Virenschutz, sollst nichts merken, nichts sehen, nichts hören, es soll einfach nur funktionieren. Der Anwender selber soll damit nichts zu tun haben müssen. Es soll wirklich so sein, dass halt der normale Arbeiter im Büro oder auch zu Hause vorm Computer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach arbeiten können, ohne dass sie, weiß Gott, wo auf welche Phishing-Seiten kommen, eine Ransomware-Infektion kriegen oder irgendeine andere Malware auf dem Computer bekommen. Um das geht es. Also Virenschutz muss wirklich nicht sexy sein. Virenschutz muss funktionieren.
Genau. Jetzt bist du in dem großen Getriebe der Virenindustrie oder Antivirenindustrie besser gesagt, ein ganz wichtiges Rad. Erzähl mal kurz, was machst du eigentlich mit deiner Firma?
Also wir bei AV Comparatives beschäftigen uns wirklich stark mit IT-Security. Und uns geht es jetzt nicht darum, dass wir heute in eine Firma reinschauen, funktioniert deren IT-Security. Wir bieten auch keine Lösungen für Firmen an. Wir verkaufen kein Antivirenprodukt, wir installieren kein Antivirenprodukt. Wir testen aber Antivirenprodukte. Und das im Auftrag der Hersteller, der IT-Security-Hersteller, wie zum Beispiel von einem McAfee, von einem Avera, von einem Kaspersky, von einem Sophos, von einem CrowdStrike und allen anderen. Also wir haben da wirklich weltweit alle großen Hersteller und die kommen zu uns und lassen ihr Produkt testen, bevor sie es veröffentlichen. Manche machen das freiwillig, um Qualität zu verbessern, weil wir doch oft Fehler finden in den Produkten. Manche machen es unfreiwillig, weil es ihnen Microsoft vorschreibt. Wir sind eines von drei Laboren weltweit, das die Microsoft-Zertifizierung ausstellt. Und zwar ist es so, wenn ein Antiviren, ein IT-Security-Produkt auf Windows installiert werden möchte und sich das ins Microsoft Security Center integrieren will, muss sich dieses Produkt zuerst bei uns auditieren lassen und sich unser Gütesiegel abholen. Das schreibt Microsoft vor. Eben, wie gesagt, gibt es weltweit drei Labore, die das zertifizieren dürfen. Wir sind eines davon.
Siehst du, jetzt haben wir wieder einen Hidden Champion gefunden da in Europa, genau genommen sogar in Innsbruck. Oft wird uns ja nachgesagt, uns Menschen da in Tirol oder eigentlich in ganz Europa, dass wir in der IT überhaupt nichts zu melden haben, aber so ist es ja nicht.
Na, also wenn man sich die Tiroler Unternehmen anschaut, wir haben einige sehr gute Security-Leute da, wir haben sehr gute Leute da im Pentesting. Wir haben mit der Barracuda auch eine Firma in Innsbruck, die Hersteller ist, die ein sehr gutes Firewall-Produkt macht, das im Übrigen von einem Vorarlberger und zwar Innsbruckern gegründet worden ist. So, da ist in Innsbruck ist viel los im Bereich IT-Security.
Du Peter, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt kommt da irgend so ein Virenschutzhersteller daher und sagt, jetzt hätte ich gern so ein Siegel. Was passiert denn da?
Genau, also meistens fängt es so an, dass die Antiviren-Software-Hersteller mal ein Produkt auf den Markt bringen wollen. Dann ist natürlich ihr erstes Ziel immer, ja, ich muss das Ding auf Windows installieren. Und dann rufen sie mal bei Microsoft an und die sagen, ja, ruft sie mal bei AV Comparatives an, die können euch zertifizieren. Wir bekommen dann das Produkt und schauen uns das einmal genau an. Das heißt, wir testen das 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr auf Herz und Nieren, ob es gegen Bedrohungen aus dem Internet schützt. Das heißt einmal, wir simulieren mit unseren Systemen einen ganz normalen User, der auf eine Internetseite geht, der dann da auf der Internetseite was anklickt, der was runterlädt, der was ausführt, der auch einmal eine E-Mail kriegt, das nicht ganz so sauber ist, und schauen, ob das Antivirenprodukt oder das IT-Security-Produkt gegen diese Bedrohungen schützt. Wir haben weltweit eine der größten Malware-Virensammlungen mit inzwischen über 1 Milliarde Samples. Setzen da das gegen die neuesten Samples aus und dann schauen wir mal, funktioniert es nicht, wie hoch ist die Erkennungsrate, was kommt alles durch. Teilweise kriegen wir Produkte, wo wir nach 5 Minuten sagen können, ui, da ist Verbesserungsbedarf, ganz nett ausgedrückt, oder ui, das funktioniert. Das weiß man relativ schnell, ob es blockt. Und dann schauen wir aber noch was anderes, und zwar ist das mindestens gleich wichtig als der Virenblock verursacht Fehlalarme. Weil nichts ist lästiger in einer Firma, wenn heute ein Mitarbeiter vorm Computer sitzt, es kommt ein Update vom Buchhaltungsprogramm rein und der Virenscanner sagt, ui, Malware. Und die ganze Firma liegt still, weil sie keine Buchhaltung mehr machen können. Und der Systemadmin weiß natürlich nicht, ist das Update jetzt verseucht, ist es nicht verseucht? Der muss zuerst einmal recherchieren und dann steht die Firma gleich 2-3 Stunden.
Ja.
Und das ist ein anderes Problem. Also da muss die Balance zwischen Schutz und Nichtschutz genau passen.
Das ist ja also auch ein Thema, was mich sehr umtreibt. Nicht? Wie viel Sicherheit ist noch zumutbar, dass sie danach ausgeführt wird? Wir kennen also von diversen Feuerschutztüren, nicht? Die was immer wieder selber zufallen, sind dann die, wo der Keil daneben liegt und die dann ganz gern aufgespreizt werden. Weil das ja lästig ist und dann muss man immer wieder aufhalten. Das ist natürlich ganz absurd umführt. Das Gleiche, wenn der Virenschutz zu lästig ist, dann wird er halt irgendwie dann wieder dann abgedreht oder umgangen und so weiter. Das heißt, ich schaue jetzt nicht nur auf die Technik, sondern auch, wie fühlt sich das dann auch für den Menschen an, der dann davor hockt, den ganz gewöhnlichen User.
Genau. Wir nennen es Ease-of-Use-Tests, also wie ist die Benutzbarkeit vom Produkt? Wie kann man es, wie fein ist es zum Installieren? Es kommt natürlich darauf an, was ich halt für ein Unternehmen bin. Bin ich halt eine Rechtsanwaltskanzlei mit 3, 4, 5 Usern, brauche ich ganz anderes Produkt als ein Unternehmen mit 60.000, 70.000 Usern. Bei einer kleinen Anwaltskanzlei, beim Buchhaltungsbüro, beim Tischler, beim Installateur mit 4 Rechnern, da kann der IT-Betreuer hingehen und das Antivirenprodukt manuell auf jedem Rechner installieren. Das sind ein paar Schritte daneben. Aber wenn ich halt einmal ein Antivirenprodukt auf 50.000 Rechnern gleichzeitig ausrollen will, dann brauche ich da schon ganz andere Automatismen und Verwaltung. Und so eine Verwaltungskonsole kann für 50.000 Client-Unternehmen gerade recht sein. Aber wenn ich das jetzt bei meinem Automechaniker installiere, der 2 Rechner hat, der wird sich auch denken, ich repariere Autos und nicht Computer. Ich habe zum Beispiel einen Deal mit meinem Automechaniker, ich mache meine Motorhaube nicht auf und mache darunter keinen Blödsinn. Und er macht seinen Computer nicht auf und macht da drin keinen Blödsinn. Ja. Weil jeder hat sein Fachgebiet und bei dem Fachgebiet soll er bitte bleiben.
Ja, sehr gescheit. Das heißt, ihr schaut euch an, welche Zielgruppe hat dieses Produkt, oder? Wird das jetzt irgend sowas, was keine Ahnung, was ihr selber runterladet für 50 Euro im Jahr, oder ist das etwas, was wirklich in Konzernumgebungen ausgeholt werden soll?
Genau, ja. Was wir immer sagen bei Unternehmen, es ist wichtig, dass man halt eine mehrstufige Sicherheit fährt. Das heißt, ich brauche mal mein Endpoint Security, ich brauche was auf dem Server. Wenn ich ein Cloud-System verwende, brauche ich die Cloud absichert und ich brauche irgendeine Firewall, dass kein Blödsinn reinkommt.
Weil und die User gehören geschult, das muss ich nur einwerfen, weil das ist dann die letzte Phalanx dann.
User können natürlich geschult, dass sie nicht auf jeden Case draufklicken, das ist klar. Aber was ich schon sagen muss, wo ich der Meinung bin, die IT-Security sollte schon in den Händen von den IT-Security-Leuten liegen. Das heißt, man muss halt als IT-Betreuer oder IT-Firma die Sicherheit so gewährleisten, dass zwar immer noch der User das letzte Glied ist, aber dass er keinen Blödsinn mehr machen kann. Mhm. Weil wenn halt schon die Software oder die Hardware das den Phishing-Link nicht erkennen kann, tut sich der User auch haut.
Mhm. Ich sage immer so, der User ist dann der, was die Keile verteilt unter die Brandschutztüren. Und das sollte
genau.
Natürlich
also wenn man sich das jetzt anschaut, wenn man ein bisschen vom Unternehmensbereich weggeht und mehr in den Heimuser-Bereich geht, wenn halt der 12-Jährige auf einen Link klickt, wo er Spiel runterladen will, dann wird er immer sagen, ja, runterladen, trotzdem runterladen, Warnung ignorieren, runterladen, ich will das Spiel. Wenn dann aber die Warnung sie öffnen Internet Explorer und wollen eine Verbindung zum Internet herstellen, wollen sie Internet Explorer blockieren, meine Oma wird da auf jeden Fall je gefährlich auf Ja klicken, mhm, und dann kriege ich dann wieder einen Anruf, der Internet Explorer geht nicht. Mhm. Kein Scherz, passiert meiner Großmutter selber mit Sonnenalarm drauf. So schnell habe ich okay. Sonnenalarm noch nie deinstalliert wie da.
Okay. Du, wenn wir jetzt nochmal kurz auf deine Kernschaft gehen, sprich Zertifikate erstellen für Virenschutz und Virenschutz vergleichen, oder? Das ist ja das, was man so in diversen populär IT-Zeitschriften, also diversen Ranglisten, wo sich eigentlich die Reihenfolge halt ändert, aber eigentlich die Top 10 fast immer gleich ist. Wie ist denn das? Microsoft will, dass Virenschutzhersteller sich zertifizieren lassen, ist aber auch selber Virenschutzhersteller.
Ist auch selber.
Hat zwar irgendwann einmal gesagt, sie wollen eigentlich gar nicht der Virenschutz sein, sondern es ist so besser wie nichts, aber inzwischen ja nicht mehr ganz so. Wie siehst denn du die ganze Geschichte?
Ich sehe es ein bisschen differenziert. Ich meine, Microsoft lässt sich auch bei uns selber zertifizieren.
Das ist spannend.
Sagen, ja. Das ist spannend. Microsoft zertifiziert sich nicht selber, sondern lässt sich gleich wie jeder andere Antivirenhersteller bei uns zertifizieren. Ich sage mal so, es gibt kostenlose Antivirenprodukte für den Heimuser-Bereich und es gibt kostenpflichtige Antivirenprodukte. Vom Schutz her, egal, kann man kostenloses oder kostenpflichtiges nehmen. Es geht um den Komfort. Manche kostenpflichtige Virenschutzprodukte haben dann noch einen Passwortmanager dabei oder Backup oder machen manche Sachen automatisch, wobei die kostenlosen Antiviren-Softwareprodukte manche Sachen noch manuell angestupst werden müssen oder manche Sachen einfach nicht anbieten. Und dann gibt es kostenlose Antivirenprodukte, die alles anbieten, sich aber mit Userdaten bezahlen lassen. Was man nicht vergessen darf, die Antiviren-Software-Industrie lebt von den Viren, die auf den Computern der User gefunden wird. Und sobald da der Verdacht ist, dass das ein Virus sein könnte, holen sich die Antiviren-Software-Hersteller die Dateien einfach zum Teil in ihr Labor, analysieren es. Wenn sie es noch nicht erkennen, dann ist einmal einer das Meerschweinchen, das infiziert wird, also die ist schöne Laborratte, und die anderen User sind dann geschützt. Aber da zahlt man dann den Gratis-Virenschutz einfach mit seinen Daten. Das klingt jetzt relativ nicht harmlos, sondern eher ein bisschen gefährlich, weil man seine Daten rausgibt. Man muss aber dazu sagen, die Daten, die da abgesagt werden, sind jetzt nicht die Excel mit den Haushaltsdaten, sondern es sind ausführbare Dateien meistens, die keine persönlichen Daten enthalten. Und wenn man jetzt ein Antivirenprodukt drauf hat, das im DSGVO-Raum ist, gehen die mit den Daten auch sehr sorgfältig um.
Okay, also die haben ja was zu verlieren, ne? Diese Anbieter.
Die Anbieter haben einen Wurf zu verlieren. Und man darf ja nicht vergessen, so Antivirensoftware-Anbieter installiert ein Produkt auf dem Computer, das so tief ins System rein kann und reinkommt, wie sonst eigentlich keine Software. Die gehen auf Kernel-Ebene bei Microsoft rein, die können alles machen auf dem Computer, was sie wollen. Und wenn man jetzt sagt, na, man kann dem nicht vertrauen, dann muss man sagen, ich kann Microsoft auf keinen Fall vertrauen, weil die gehen noch tiefer rein.
Ja. Und deswegen ist also wichtig, dass diese Zertifizierung stattfindet von dritter Seite, von unabhängiger Seite, um mal wirklich zu schauen, was passiert denn da im Hintergrund. Ne?
Genau, wir schauen uns das natürlich alles an. Zusätzlich macht Microsoft noch ihre eigenen Tests, wo sie anschauen, was passiert. Wir machen eben Schutz und False Positives. Schauen es aber nicht auf Geschwindigkeit in dem Fall. Geschwindigkeit schauen wir bei unseren eigenen Tests. Da sagen wir schon, das Antivirenprodukt verlangsamt den Computer zu viel, das sollte man nicht verwenden. Wobei man immer nur sagen muss, Schutz ist wichtiger als Geschwindigkeit.
Ja, okay. Das ist so wie mit der Haustür, nicht? Also es war schneller, wenn man nur einen Vorhang hätte. Aber trotzdem musst du dazu entschieden,
Genau.
in aller Regel, dass wir da eine Tür haben, wo wir ein Schloss drin haben.
Genau. Und die Versicherung sagt dann auch noch, du musst das Schloss nicht nur zufallen lassen, sondern zusperren. Was man übersetzen kann im Unternehmen, du brauchst das Antivirenprodukt nicht nur installieren, sondern du musst auch passend einstellen und administrieren. Und das
Ja, ja,
laufen.
ja.
Vor allem sollte man auch von Zeit zu Zeit kontrollieren, läuft es überhaupt noch.
Das ist ja ein spannendes Thema, das Kontrollieren, das Monitoring. Das ist natürlich dann die Sache, vor allem auch mit diesen kostenfreien Produkten, gell? Wenn sie laufen, ist sie eh gut, also wenn sie funktionieren. Wenn sie sich still und heimlich verabschieden, dann kriegt es halt meistens keiner mit. Und spätestens da sollte dann die Defender einbringen, irgendwas aktiv ist. Wie gut
Genau,
funktioniert denn das?
im Heimuser-Bereich ist es so, wenn halt der installierte Virenscanner ausläuft, weil er nicht mehr bezahlt ist, kickt nach 3 Tagen der Windows Defender ein und bietet dann Basisschutz an. Wie gesagt, Gratis-Produkte im Heimuser-Bereich gut und recht, im Unternehmen rate ich schwer davon ab.
Eben auch aufgrund der Verwaltbarkeit und der Managebarkeit, oder? Im
Einmal
Monitoring.
aufgrund der Verwaltbarkeit und der Managebarkeit, weil bei den Produkten ist nie ein Management dabei. Auf der anderen Seite lizenzrechtlich. Es gibt eigentlich nur den Microsoft Defender, der im Unternehmen lizenzrechtlich gratis verwendet werden kann. Und man muss unterscheiden, Microsoft Defender oder Microsoft Defender für Endpoint. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt einen Microsoft Defender, der einen Basisschutz liefert. Und dann gibt es eben den Microsoft Defender für Endpoint mit ATP, wo die Advanced Threat Protection dabei ist, der inzwischen auch gut, aber auch nicht mehr gratis ist.
Genau, ja. Also die ATP war ja immer schon für ein paar Euro zu haben, ne?
Genau.
Aber gerade jetzt im Mail-Bereich finde ich eine gute Investition. Super. Lass uns doch nochmal. Jetzt habe ich es gesagt, stellen wir ein bisschen hinten an, aber jetzt reden wir mal über den aktuellen heißen Scheiß. Reden wir über KI, wo du als Experte warnst vor der KI. Öffnet Kriminellen die Tür. Wir haben
Ja.
ja mehrere Türen, gell? Wir finden da Gegentür. Lass uns einmal sprechen über beide Seiten der Medaille.
Das Problem ist, dass man KI wird in der IT-Industrie, in der Security-Industrie seit Jahren eingesetzt. Das haben wir erst seit 1, 2, 3 Jahren, sondern seit 15, 20 Jahren schon. Bei den Massen an Malware wird es ohne Machine Learning nicht mehr gehen. Also halt ein gutes Produkt hat immer Machine Learning und die alten, die Heuristik, die Behavior und das ganze URL-Blocker, Blacklisting, Whitelisting drinnen. Aber KI, insbesondere die neuen Wortgeneratoren wie ChatGPT oder was es alles gibt, oder Bard von Google, sind für die bösen Jungs natürlich schon eine tolle Sache. Also Crime as a Service ist einfach fast besser als Software as a Service. Gerade bei den Phishing-Attacken war es bis jetzt immer so, der Cyberkriminelle hat sich hinsetzen müssen, mal eine Massenmail schicken mit einer Phishing-Attacke oder mit einem Scam, wo der Prinz aus Nigeria wieder mal 40 Millionen Dollar anbietet. Dann haben wir auf das Mail, das millionenfach rausgeschickt worden ist, natürlich ein paar geantwortet und dann hat die Arbeit angefangen. Der arme Prinz aus Nigeria hat sich seine Krone abnehmen müssen und hat die E-Mails händisch beantworten müssen. Mit Open, mit ChatGPT kann er das jetzt endlich automatisieren und seine Krone aufbehalten. Jetzt kann er
Auf
endlich
dritte
wirklich.
mehr ein Callcenter in Indien, gell? Das geht jetzt so.
Ja, Callcenter in Indien, das ist zum Anrufen. Aber so ChatGPT ist billiger als einer aus den Philippinen, aus Indien oder sonst was. Vor allem ist er schneller, reagiert sehr gut, kann mehrere Sprachen. Bart schafft jetzt 100 Sprachen ohne Tippfehler. Also da ist es jetzt für Phishing-Attacken schon viel einfacher geworden, wenn ich die Rückmeldungen einfach vollautomatisch abarbeiten kann. Also es funktioniert gut. Wir haben das bei uns ausgetestet mit einer Phishing-Kampagne, die wir probehalber aufgesetzt haben mit der API zu ChatGPT. Geht perfekt. Also da wechselt sogar die Sprache. Wenn ich jetzt einen Opfer Englisch anschreibe und es schreibt Deutsch zurück, dann wechselt ChatGPT brav die Sprache auf Deutsch. Also es geht wirklich gut.
Also die Reaktionsgeschwindigkeit wird besser. Das Erkennen, ist es jetzt echt oder ist es ein Angriff, wird auch schwieriger, also für den Menschen. Jetzt hast du kurz was angesprochen, das hat jetzt nichts mit AI zu tun, sondern ihr habt so einen Fall durchgespielt, oder wahrscheinlich macht es das öfter. Ihr seid bereitwilliges Opfer und klickt auf und schaut, was passiert. Und die Frage kriege ich oft in die bewusstseinsbildenden Maßnahmen. Das erste Thema ist, wie kann man so blöd sein, mir passiert das nicht. Meine geliebte Standardantwort ist immer, ja, du bist der Nächste, weil du nicht damit rechnest. Aber was passiert denn dann wirklich, wenn ich drauf klicke? Weil ganz oft ist ja der Link an sich, wenn überhaupt der Link drinnen ist, gar nicht verseucht, sondern die warten ja darauf, dass man zurückschreibt. Was passiert denn dann?
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.